Herzlich willkommen beim POLL, dem Podcast für lebenslanges Lernen.
Liebe Daniela Braun, herzlich willkommen im Podcast für lebenslanges Lernen. Wir wollen uns heute mit der Europawahl beschäftigen oder dem, was davon bleibt und worüber wir weiterhin reden können. Du bist Politikwissenschaftlerin und arbeitest an der Universität des Saarlandes mit dem Europa-Schwerpunkt oder wie heißt es genau, europäische Integration, richtig?
Genau, meine Professur heißt Politikwissenschaft mit Schwerpunkt europäische Integration und internationale Beziehungen in der Fachrichtung gesellschaftswissenschaftliche Europaforschung.
Okay. Und ihr baut auch einen entsprechenden Studiengang gerade noch dazu auf oder führt einen bestehenden weiter?
Genau, also es gibt den Europawissenschaftsstudiengang und da haben wir eine Säule eingeführt, eine neue Säule neben der Säule Geografie, Literaturwissenschaft und Geschichte haben wir jetzt unsere Säule Politik, Recht und Gesellschaft. Und die ist jetzt angelaufen letzten Winter. Das heißt, wir haben erste Studierende und werden den erfolgreich weiterführen.
Sehr schön. Und ist dort die Europawahl mit besprochen worden?
Die Europawahl ist, genau, haben wir am Dienstag in der Vorlesung direkt nachbesprochen, gemeinsam mit den Studierenden und sind auf die üblichen Probleme gestoßen.
Okay. Welche Frage hat dich denn im Vorfeld der Europawahl eigentlich wissenschaftlich besonders beschäftigt?
Also ich glaube, das, was ich zwei Dinge habe ich vielleicht besonders spannend gefunden. Eine ist so eine Sache, die wir bei Europawahlen uns immer angucken als PolitikwissenschaftlerInnen. Und das ist die Frage, ob es sich dabei um wirklich europäische Wahlen handelt oder um sogenannte nationale Nebenwahlen. Also das eigentlich europäische Themen bei dieser Wahl gar nicht so die Hauptrolle spielen, sondern eher eine Nebenrolle spielen und alles Nationale stark in den Vordergrund rückt. Ich habe da jetzt keine großartig spannenden Ergebnisse erwartet, weil wir leider wissen, seit den ersten Wahlen 1979 zum Europäischen Parlament haben wir es mit nationalen Nebenwahlen zu tun und das wurde empirisch für jede weitere Wahl bestätigt. Insofern bin ich jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass sich die Wahlen 2024 auf einmal dramatisch verändern. Und ich denke, es war auch nicht der Fall. Also ich konnte das natürlich jetzt noch nicht untersuchen, weil dazu bräuchte man Daten, aber es deutet alles darauf hin, dass es sich weiterhin um nationale Nebenwahlen handelt, mit allem Begleiterscheinen, die es so gibt. Und der zweite Punkt, den ich wirklich spannend fand, war jetzt schon die Frage, wie die euroskeptischen Parteien, die jetzt keine absolute Mehrheit bekommen haben und die auch, ich würde nicht von einem Rechtsruck sprechen im Europäischen Parlament, aber die sich konsolidiert haben, also die jetzt 2014 zum ersten Mal richtig stark wurden, 2019 sich stabilisiert haben und sich jetzt konsolidiert haben, wie die sich jetzt dann auswirken im Europäischen Parlament ganz konkret. Das ist was, was ich jetzt mit Spannung mir angucken möchte, also wie sich auch so Themenverschiebungen ergeben, ob beispielsweise Migration stärker in den Vordergrund rückt als Thema auf europäischer Ebene, der Green Deal, also alles, was mit Umwelt- bzw. Klimawandelthemen ist, stärker in den Hintergrund rückt. Auch so Thema wie Geschlechtergerechtigkeit war bislang durchaus ein EU-Thema, womit man sich beschäftigt hat. Das würde ich jetzt fast auch annehmen, dass das ein Stück weit in den Hintergrund rückt. Also das wären die Themen, mit denen ich mich jetzt dann in den nächsten Jahren beschäftigen möchte.
Sehr gut. Das ist ziemlich genau das, was ich mir auch überlegt hatte, was wir besprechen können. Also tatsächlich diese erste Frage, sind es denn überhaupt europäische Wahlen? Ich fand es interessant, ihr habt ja einen Beitrag in einer Publikation der Zentrale für politische Bildung geschrieben. Und dort wird es ja sehr deutlich dargestellt, dass die Programme der Parteien sich sehr explizit mit Europa beschäftigen und gar nicht so viele nationale Themen aufrufen. Und dennoch ist es aber, wie du das jetzt auch beschreibst, in der Praxis oder in dem Diskurs, der dann stattfindet, ganz anders. Habt ihr denn oder hast du denn eine Idee dazu oder auch eine Datengrundlage erhoben, warum das so ist? Also ist das dann wirklich eine Entscheidung in der Kommunikation oder bei den Medien oder in den Rezipienten, die da nicht zuhören, wenn es zu europäisch wird? Oder wo ist denn dieser Gap?
Ja, ich glaube, das sind all diese Faktoren, die da irgendwie zusammenkommen. Also zum einen würden wahrscheinlich immer noch viele in der Politikwissenschaft sagen, dass Parteien bei Europawahlen auch schon nicht über Europa sprechen und sich das auch in ihren Parteiprogrammen nicht manifestiert. Wir haben quasi Europathemen ein bisschen offener operationalisiert in dem Beitrag, aber auch in verschiedenen anderen wissenschaftlichen Beiträgen und haben gesagt, Europa ist nicht nur europäische Integration, ist nicht nur, wenn es um Verträge geht oder um Erweiterungsschritte geht oder Ähnliches, sondern Europa ist auch dann ein Europathema, wenn es beispielsweise um europäische Migration geht oder um europäische Wirtschaftsthemen oder Ähnliches. Und ab dem Zeitpunkt, wo man das etwas breiter formuliert, sieht man auch, dass die, also wenig überraschend eigentlich jetzt gerade vielleicht für Außenstehende, dass dann die Parteien doch relativ viel Wert auf europäische Themen legen. Das ist aber was, in der Politikwissenschaft hängt man immer noch dieser alten Operationalisierung nach, dass Europa alles ist, was mit ganz klassisch europäischer Integration zusammenhängt.
So geht es auch viel darum, was wir überhaupt unter einem europäischen Diskurs verstehen. Gell?
Genau, damit fängt es eigentlich schon mal an. Jetzt haben wir durchaus gesehen, in den Parteiprogrammen steckt eigentlich gar nicht so wenig Europa drin. Es steckt mehr Europa drin, als man eigentlich bislang in der Politikwissenschaft so angenommen hat. Und trotzdem, also ich glaube, jeder und jede, die jetzt den Europawahlkampf mitverfolgt hat, ist es schon aufgefallen, so viel Europa war da nicht im Wahlkampf. Also es waren schon eher die nationalen Themen, die im Vordergrund standen. Es war die Frage, wird die Koalition, die Regierung abgestraft beispielsweise? Das war im Vorfeld schon Thema, im Nachgang der Europawahl jetzt noch viel extremer. Also all das steht tatsächlich schon im Vordergrund. Ich glaube, ein Hauptgrund ist, dass wir natürlich es mit nationalen Medien zu tun haben. Also es gibt ja keine wirklichen europäischen Medien, die würden wahrscheinlich dann auch die paar, die es gibt, die berichten über Europa und europäischen Wahlkampf, aber die nationalen Medien tun das natürlich eher nicht, sondern die schauen sich dann doch die aktuellen Probleme an, wie beispielsweise, ob die Regierungsarbeit eben gut oder schlecht läuft und tatsächlich die Bevölkerung trägt auch ihren Anteil dazu bei. Man ist häufig an diesen hochkomplexen EU-Themen auch nicht ganz so interessiert. Also, weil das ist oft ja sehr schwierig. Der Gesetzgebungsprozess in der Europäischen Union oder in diesem Mehrebenensystem ist komplex. Und da schaltet man natürlich auch häufig aus und interessiert sich dann eben doch eher wieder für die Themen, die einem naheliegender sind. Also beispielsweise, wie eben die Regierung in Berlin oder vielleicht auch, wie die eigene Landesregierung mit Dingen umgeht.
Aber jetzt mal abgesehen von so Personalfragen oder ganz konkreten, ne, die Regierung und so. Aber auf der thematischen Ebene finde ich das schon interessant, dass das nicht näher zusammenwächst und auch in der Berichterstattung nicht näher zusammenwächst, weil auf der anderen Seite ist es ja das ewige Mantra, es gäbe gar keine nationalen Themen mehr. Oder letztlich jedes Politikfeld führt an irgendeinem Punkt in die europäische Diskussion. Und trotzdem betrachten wir die Themen aber ja so nicht.
Ja, also das ist tatsächlich irgendwie auch immer noch so ein bisschen ungelöstes Problem, würde ich sagen, dass man nicht so genau weiß, warum wird die öffentliche Debatte nicht wirklich europäisierter, obwohl wir doch wissen, dass eigentlich quasi die Politik und die Gesellschaft ist europäisiert, aber wir sprechen nicht so wirklich drüber. Und ich glaube, es hängt schon mit der Komplexität zusammen. Es hängt auch damit zusammen, dass eben doch häufig über Personen berichtet wird in der medialen Debatte. Also es wird selten primär über Themen berichtet, sondern erstmal über Personen und dann hängen die Themen dran. Und man kennt natürlich eher nationale Politiker und Politikerinnen und weniger die europäischen. Insofern ist da auch die Medienlogik trägt schon ihren Anteil dazu bei. Neben der Komplexität und neben der Sache, dass sich auch die Bevölkerung an sich nicht so stark für europäische Themen wirklich interessiert. Also ich habe das an meinen Studierenden gemerkt. Ich habe die Frage gestellt am Dienstag so, wie sind die Europawahlen denn nun ausgegangen und was fanden Sie daran besonders überraschend, spannend? Und das Erste, was genannt wurde, war der Rechtsruck und dass die AfD eben sehr stark hinzugewonnen hat. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber das ist ja nur unser rein deutsches Ergebnis. Wir haben ja eigentlich für Europa gewählt oder von mir aus auch gegen Europa gewählt, aber wir hatten eine Europawahl und keine nationale Wahl. Und trotzdem hat eigentlich fast jeder und jede im Raum diese nationale Brille aufgehabt. Also insofern, es liegt uns einfach immer noch näher als das offensichtlich zu weit entfernte Europa.
Und die Sprache, die kam jetzt in deiner Liste nicht vor. Ist das nicht auch eine große Relevanz?
Ja, die Sprache, das ist ein sehr guter Punkt. Das dachte ich mir jetzt nochmal extremer in diesem Europawahlkampf. Vielleicht ist es mir vorher, ich meine, wir berücksichtigen das natürlich schon immer wieder auch in unseren Studien. Andererseits gar nicht so stark, weil man in der Politikwissenschaft dann weniger auf diese rein gesellschaftlichen Faktoren guckt. Aber klar, es ist ein Problem, dass wir keine gemeinsame Sprache sprechen. Und mir ist es besonders aufgefallen, als ich mir die Debatten der europaweiten Spitzenkandidaten angeguckt habe, die ohnehin nicht wirklich im Fernsehen liefen. Also man musste sich die wirklich suchen, diese Debatten. Es gab eine Debatte in Maastricht und eine in Brüssel. Und die waren aber natürlich auf Englisch. Und dabei ist es mir ganz extrem aufgefallen, dass man wahrscheinlich so als Normalbürgerin, also nicht Politikwissenschaftlerin mit wirklich Interesse an Europawahlthemen, keine großartige Motivation hätte, sich jetzt so eine eineinhalbstündige Debatte auf Englisch anzugucken, weil das natürlich auch kompliziert ist. Man mit den Begrifflichkeiten möglicherweise nicht zurechtkommt, aber auch aufgrund dieser Sprachproblematik diejenigen, die in der Debatte involviert waren, also die SpitzenkandidatInnen selbst, würde ich sagen, die sind auch auf einer abstrakteren Ebene geblieben als dann in dem beispielsweise im deutschen Fernsehen, im ZDF, glaube ich, kam das im deutschen Duell. Also da wurden dann die Themen schon ein bisschen stärker ausformuliert. Also Sprache ist schon ein Problem und ist aber schwierig zu lösen als Problem.
Ja, auf jeden Fall. Wo wir gerade bei den Spitzenkandidaten sind, da ist viel mir ehrlich gesagt erst jetzt sehr im Nachhinein auf. Aber wir haben ja ein fast nur weibliches Spitzenkandidatenset innerhalb von Deutschland jetzt zumindest gehabt, also abgesehen von der CSU und der AfD. Hat das irgendeine Bedeutung für dich? Also ist das Ausdruck von etwas oder ist das Zufall?
Habe ich mir auch noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Und zwar aus dem Grund, weil ich mir die deutschen SpitzenkandidatInnen auch nicht primär angeguckt habe, weil wir, das ist wieder diese politikwissenschaftliche Brille, weil ich bei einer Europawahl mittlerweile, also seit 2014, immer davon ausgehen würde, die europaweiten SpitzenkandidatInnen müssten im Vordergrund stehen, weil es gab da eben eine Veränderung mit dem Vertrag von Lissabon, wurde die Regel eingeführt, dass wir europaweite Spitzenkandidaten haben, die dazu beitragen, dass Europawahlen und Europa an sich als Thema sichtbarer wird. Und das haben wir jetzt dreimal insgesamt gehabt, also 2014, 2019 und jetzt 2024. Und ich schaue mir dann immer diese europaweiten SpitzenkandidatInnen an und bin irritiert, wie wenig präsent die sind in der Debatte. Also die, und tatsächlich stimmt es, was du sagst, die Deutschen waren wahrscheinlich gerade hier in der deutschen Bevölkerung deutlich präsenter. Und das jetzt primär weiblich waren.
Wie war es denn auf der europäischen Ebene mit den Spitzenkandidaten?
Da hatten wir Ursula von der Leyen, also die Spitzenkandidatin, die für die EVP, die Europäische Volkspartei, angetreten ist. Dann hatten wir quasi den großen Herausforderer Nicola Schmidt, der für die sozialdemokratische europäische Fraktion angetreten ist. Und ansonsten Thierry Reintke war tatsächlich auch, die war deutsche und europaweite Spitzenkandidatin, aber die sind im Zweierteam angetreten mit einem Mann aus den Niederlanden. Und ansonsten, es war vergleichsweise ausgeglichen, würde ich sagen, auf europäischer Ebene. Häufig, also in der Vergangenheit war es sehr männlich auch tatsächlich. Vielleicht hat sich was verändert. Ich würde sagen, es ist ein bisschen Zufall.
Wie ist denn das Thema Feminismus, hattest du ja vorhin schon gesagt, aber man muss es auch gar nicht so groß machen, ja. Also in der Europäischen Union präsent, also theoretisch, politisch, würde ich sagen, sehe ich es noch häufiger. In der Praxis, in der Arbeit des Parlaments weiß ich sehr wenig darüber. Wissen wir dazu überhaupt was?
Also grundsätzlich hat die Europäische Union schon vergleichsweise viel dafür getan, dass Geschlechtergerechtigkeit in den Vordergrund gerückt wird. Da sehen wir schon, also gerade wenn wir so im Zeitverlauf reingucken, gab es verschiedene Initiativen seitens der Europäischen Union, dass das Ganze thematisiert wird, dass es auch eine Verbesserung gibt in der Zusammensetzung der jeweiligen Institutionen. Gerade auch wenn wir die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments angucken im Vergleich zu nationalen Parlamenten, ist es immer weiblicher. Das kann aber zwei unterschiedliche Gründe haben. Also der eine Grund ist, weil die Europäische Union da mehr Wert drauf legt, dass deshalb am Ende auch mehr Frauen dort als Abgeordnete repräsentiert werden. Es kann aber tatsächlich auch sein, weil die Europäische Union und die Europawahlen ohnehin als weniger wichtig wahrgenommen werden, dass dann eben am Ende dort eher Frauen auftreten. Und das könnte natürlich auch der Fall sein für die Spitzenkandidatinnen, die vielleicht jetzt mehrheitlich in Deutschland aufgetreten sind, dass es die weniger wichtigen Posten sind, bei der Europawahl anzutreten und es also aus Sicht der jeweiligen Parteien und dass die wichtigeren Posten dann den Männern vorbehalten sind. Also das wäre jetzt eine Mutmaßung, habe ich keinerlei Belege dafür, aber und es ist auch unklar, also gibt es zu wenig Forschung zu dem Thema.
Und spiegelt ja auch nochmal die Frage, wie wichtig das eigentlich ist oder wahrgenommen wird, was ja auch nicht das Gleiche sein muss. Ne?
Genau. Also es ist ja faktisch nicht unwichtig. Also das stimmt ja auch tatsächlich nicht, sondern es wird so viel auf europäischer Ebene und vor allem auch im Europäischen Parlament entschieden, dass es eigentlich durchaus sinnvoll ist, erstens zur Wahl zu gehen oder zur Wahl gegangen zu sein und zweitens als Partei sich da entsprechend auch gut aufzustellen.
Ich würde gerne nochmal auf das Phänomen der kleinen Parteien zu sprechen kommen. Das ist natürlich auch für den deutschen Diskurs ein bisschen was Besonderes, wegen der fehlenden 5%-Hürde. Nun haben das manche Länder in Europa, manche haben das nicht. Hast du da einen Überblick oder kannst das nochmal berichten, welche Rolle diese kleinen und Kleinstparteien eigentlich im europäischen Kontext dann wirklich gespielt haben?
Also es ist auf jeden Fall sehr spannend, sich das anzugucken und wie es auch zustande kam, weil wir hatten mal bei Europawahlen auch eine Sperrklausel. Ich glaube, es war eben auch eine 5%-Hürde, die wir normalerweise auch bei Bundestagswahlen haben. Dann haben Kleinstparteien dagegen geklagt, die gesagt haben, es gibt in anderen Ländern, die an der Europawahl teilnehmen, gibt es so eine Sperrklausel nicht. Insofern ist das quasi ungerecht und wir müssen diese Sperrklausel in Deutschland auch abschaffen. Und es gilt ja das nationale Wahlrecht. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat dem am Ende stattgegeben und hat gesagt, ja, das stimmt. Da gibt es tatsächlich eine Ungleichheit und das müssen wir beheben im Wahlrecht. Und seitdem, ich glaube, das war jetzt 2014, wurde das zum ersten Mal eingeführt. Seit 2014 sind relativ viele Kleinstparteien im Europäischen Parlament aus deutscher Seite dabei. Also es betrifft hauptsächlich Deutsche, weil da eben diese Veränderung kam. Und es hat schon Auswirkungen, würde ich sagen, weil das kann, also wir haben das jetzt beispielsweise bei dieser Wahl gesehen, dass Volt ja tatsächlich nochmal einen Aufschwung erlebt hat, also so eine wirklich genuin transnationale, paneuropäische Partei, die sich sehr stark macht für Europathemen. Ich weiß nicht, ob die so stark geworden wären, wenn es die Sperrklausel gegeben hätte. Also Volt ist letztes Mal schon, 2019 sind die auch schon reingekommen und zwar über Deutschland und in dem einzigen Land. Die sind in verschiedenen Ländern angetreten, aber sie sind nur in Deutschland reingekommen, eben weil es diese Sperrklausel nicht gab. Und ich glaube, das hat dieser Partei schon auch nochmal den Hype gegeben, jetzt den Wahlkampf nochmal motiviert und engagiert durchzuführen und jetzt immerhin ja mit 3 Sitzen vertreten zu sein. Also insofern hat das Ganze schon Konsequenzen. Die Frage ist, in welcher Fraktion sie dann eben arbeiten. Weil da kann man natürlich sagen, naja, wenn sie am Ende in der grünen Fraktion mit drin sind, dann könnten sie natürlich auch als grüne Partei antreten. Aber ich würde sagen, das ist eigentlich schon ganz spannend, sich das anzugucken. Und auch aus WählerInnenperspektive ist es ja ganz interessant, dass man jetzt in Deutschland bei der Europawahl wirklich kleine Parteien wählen konnte und die Stimme nicht vergeben ist. Also das ist ja oft eine Überlegung, die man hat, soll ich so eine kleine Partei wählen? Am Ende sind die ohnehin nicht im Bundestag, dann habe ich meine Stimme vergeben und das trifft bei Europawahlen bislang nicht zu. Ich gehe aber davon aus, dass das beim nächsten Mal sich ändern wird, also dass bei den Wahlen 2029 da wieder eine Veränderung kommt. Es war jetzt schon im Gespräch, dass man eine 3%-Klausel einführt. Und ich bin relativ zuversichtlich, dass das bei der Wahl 2029 dann der Fall sein wird.
Zuversichtlich klingt jetzt, als würdest du es befürworten?
Nee, das ist eher neutral formuliert. Ich glaube, es hat jetzt nicht sonderlich negative oder positive Konsequenzen, aber es kann für Parteien, die Schwierigkeiten haben, sich in der Politik tatsächlich zu etablieren, kann das Ganze einen positiven Effekt haben. Aber es ist natürlich quasi aus so einer demokratietheoretischen Perspektive auch immer ein bisschen schwierig, weil man sich irgendwann nicht mehr auskennt. Wenn bei jeder Wahl andere Regeln gelten und man erstmal überlegen muss, stopp mal, haben wir jetzt hier eigentlich eine Sperrklausel, kann ich dann diese Partei wählen oder eben nicht? Dasselbe mit dem Wahlalter haben wir auch. Jetzt konnten bei der Europawahl in Deutschland 16-Jährige oder ab 16-Jährige wählen. Bei der nächsten Bundestagswahl können die es wieder nicht. Sowas ist demokratietheoretisch jetzt auch nicht die beste Lösung, wenn man da keine einheitliche Regelung hat, weil man es natürlich als DurchschnittsbürgerIn auch irgendwann nicht mehr wirklich durchschauen kann.
Gibt es da eigentlich politikwissenschaftliche Vergleiche zu anderen Systemen? Also mir fallen jetzt natürlich die USA als erstes ein, die ja auch gemeinsame Wahlen veranstalten, aber nach unterschiedlichen Regelungen in den Nationalstaaten, also in den Teilstaaten. Oder ist es eigentlich doch immer ein Ziel, dass man auch irgendwie dahin kommt, sowas zu vereinheitlichen europaweit?
Also das Ziel wäre es auf jeden Fall. Die Vereinheitlichung hätte auch schon geschehen sollen jetzt 2024. Es gab einen Reformvorschlag zur kompletten Reformierung des Europawahlrechts, aber das ist am Ende nicht durch den Rat gegangen auf europäischer Ebene. Aber es, glaube ich, wäre schon aus verschiedenen Gründen sinnvoll, wenn dieses Europawahlrecht mal reformiert werden sollte. Aber es gibt eben keine wirklichen Mehrheiten dafür. Und da wäre auch so eine Idee mit drin gewesen, dass beispielsweise bei Europawahlen nicht ausschließlich nationale Parteien antreten, sondern dass man eben sogenannte transnationale Listen hat. Also gab es verschiedene Vorschläge, die in der Vergangenheit in diese Richtung gingen. Aber sowas kam bisher nie durch, ist immer am Rat gescheitert, also an den Nationalstaaten im Prinzip gescheitert. Und meine Annahme wäre, dass jetzt mit dieser nochmal Verschiebung in Richtung bisschen mehr Euroskeptizismus so ein europaweites Wahlrecht auf mittlere Sicht auch nicht kommen wird. Weil die werden sich natürlich immer mehr dagegen stellen, dass man so eine Vereinheitlichung vorantreibt.
Und man kann es sich aber ja eigentlich auch so vorstellen, dass es so bleibt wie jetzt, und es trotzdem nicht unbedingt ein Nachteil für die Europäisierung sein muss, oder?
Zumindest wird sich nichts quasi dramatisch verändern, würde ich mal sagen. Aber wenn man sich jetzt vorstellen würde, man hätte sowas wie transnationale Listen, man hätte vielleicht so ein wirklich europaweites Wahlrecht. Es gibt ja auch so Dinge von wegen, dass man nicht am selben Tag wählt, also dass es Länder gibt, in denen am Donnerstag, am Freitag, Samstag oder wie jetzt bei uns am Sonntag gewählt hat. Es ist eben alles nicht so europäisch, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Ich glaube, es hätte beispielsweise dieser Wahltag, der hätte jetzt nicht so einen dramatischen Effekt, aber es gibt durchaus Faktoren, wie beispielsweise diese transnationalen Listen, die dazu führen würden, dass man so ein bisschen aus dieser rein national denkenden Perspektive rauskommt und europäischer denkt, wenn eben am Ende da wirklich europäische Parteien auf dem Stimmzettel stehen und nicht die nationalen Parteien. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Leute auch irritiert sind, wenn sie eigentlich einen Wahlzettel bekommen oder einen Stimmzettel bekommen. Und da steht Europawahl drauf und dann wählen wir aber die CDU und die SPD und die FDP und die Grünen und auch die AfD, obwohl man doch eigentlich denken würde, da müsste man doch bei Europawahlen europäische Parteien wählen.
Gehört da auch so ein emotionaler Aspekt dazu? Weil das finde ich ja eigentlich immer faszinierend, also in einem negativen Sinne faszinierend, wie wenig wir uns darüber freuen, dass wir so eine europäische Wahl überhaupt haben. Also wenn man das sich mal klar macht, in welcher kurzen Zeit wir da hingekommen sind, das ist ja eigentlich, also könnte man ja denken, das wäre wirklich ein Grund zur Freude und auch zu einer ja, emotionalen Beziehung zu diesem großen Projekt, was dahinter steht. Und das kam mir jetzt irgendwie gar nicht rüber.
Nee, im Gegenteil. Also war auch mein Eindruck, mein ganz persönlicher Eindruck, als wir zur Stimmabgabe gegangen sind, dass das das Gegenteil von emotional war. Es ist vermutlich so ein bisschen anders bei Bundestagswahlen. Da ist irgendwie schon noch so ein bisschen mehr Begeisterung dabei oder es wirkt irgendwie besonderer. Und bei Europawahlen schien mir das jetzt auch gar nicht der Fall zu sein. Und das kann schon damit zusammenhängen, dass man gar nicht so richtig weiß, was es jetzt damit auf sich hat. Aber beispielsweise auch, dass so dieser europäische Moment fehlt. Und den hätte man, wenn man jetzt sagen würde, okay, die Wahl findet an einem Tag statt. Und dann hat man auch wirklich, dann müsste man einen Feiertag am besten generieren für alle europäischen Mitgliedstaaten. Einen Europatag, also das wäre auch der Vorschlag gewesen. Und am Europatag finden die Wahlen statt. Das hätte vielleicht, dann dadurch hätte man die Möglichkeit, dass es so ein bisschen europäischer werden würde und dass daraus auch so ein europäischer Festakt werden würde und nicht ein, ja, wir gehen ins Wahlbüro, wählen und am Ende schauen wir uns die Berichterstattung, die nationale Berichterstattung der Wahlergebnisse an.
Also das würde ich auch für sehr naheliegend halten, dass man diese Ebene anspielen müsste, wenn man da weitere Schritte in die Richtung gehen will, ne?
Und man hat es versucht mit den europaweiten Spitzenkandidaten. Ja. Also es gab verschiedene Überlegungen schon. Und das mit diesen europaweiten Spitzenkandidaten war eben genau so ein Versuch, dass man gesagt hat, hier, wir müssen Europa stärker in den Vordergrund rücken. Und eigentlich, glaube ich, waren gerade viele PolitikwissenschaftlerInnen zu Beginn 2014 bei der Wahl relativ zuversichtlich, dass es irgendwas bewirken könnte. Aber im Endeffekt die Sprachhürde wahrscheinlich schon dazu beigetragen, aber auch die Tatsache, dass es natürlich schwierig ist, auch als Spitzenkandidat oder Spitzenkandidatin jetzt in allen 27, damals noch 28 EU-Mitgliedstaaten gleichermaßen präsent zu sein. Natürlich ist man dann doch eher präsent in den Ländern, wo man die Sprache spricht, also vor allem in den Heimatstaaten. Also es ist kompliziert. Man kann verstehen, warum das Ganze nicht so funktioniert hat, aber es wäre wünschenswert und es ist auch nicht so, die Europäische Union macht sich darüber schon Gedanken. Aber so die Lösung liegt nicht ganz klar auf der Hand und die verschiedenen Schritte, die angedacht werden, werden durchaus auch häufig von Nationalstaaten selbst blockiert, weil die natürlich das Heft auch nicht aus der Hand geben wollen.
Und wäre deine Perspektive darauf eher, dass man das auch ein bisschen als Geduldsprobe machen muss? Also das kann ja sein, dass man sagt, solche Prozesse, die werden nicht mit 2 oder 3 Wahlen realisiert. Das dauert halt, bis sich das etabliert. Oder würdest du sagen, man hat es versucht, es ist sofort gescheitert und man wird es auch wahrscheinlich nicht mehr wirklich in die Gänge bringen?
Ich schwanke. Es fällt mir manchmal schwer, es als Geduldsprobe zu sehen, weil ich vielleicht auch ungeduldig bin als Mensch und mir denke, man müsste doch das Ganze jetzt einfach schaffen und es gibt ja Gelegenheitsfenster, wo das vielleicht besser möglich ist. Und ich glaube, eigentlich haben wir das jetzt schon verpasst, dieses Gelegenheitsfenster, weil wir jetzt in dieser Krisenphase sind, in der Phase, in der gerade Europakritik stärker wird. Andererseits, mein ehemaliger Chef, der sich quasi sein gesamtes Leben lang mit Europawahlen beschäftigt hat, Hermann Schmidt, der hat quasi auch den wegweisenden Artikel geschrieben, der ist im Jahr 1980 erschienen und hat sich mit der Frage beschäftigt, sind Europawahlen nationale Nebenwahlen? Und genau das zitieren wir jetzt immer noch, der meinte immer zu mir, Daniela, sei geduldiger. Wenn du auf die gesamte Geschichte blickst, hat sich hier schon relativ viel getan und das wird sich auch verbessern. Also insofern hilft es vielleicht mal auf so die gesamte Entwicklung zu gucken und dann sieht man ja schon, also es ist sicherlich europäischer das Ganze, als es beispielsweise 1979 und 1984 war. Aber es wäre auch mehr drin gewesen.
Mhm. Okay. Und die Frage schließt sich wahrscheinlich auch noch an, wie die nachfolgenden Generationen diese Themen bearbeiten, wie die Sprachbarrieren sich vielleicht etwas reduzieren. Da wissen wir wahrscheinlich auch noch nicht so viel drüber, oder? Gibt es zu der Frage der Generationenentwicklung da schon schon Informationen in der Politikwissenschaft?
Also ich jetzt richtig handfeste Informationen nicht. Ich habe mir aber auch überlegt, wie könnte man denn sagen, dass sich das entwickelt? Man würde ja irgendwie schon davon ausgehen, dass die aktuellen SchülerInnen-Generation jetzt beispielsweise nicht so eine große, so ein großes Problem mit der englischen Sprache beispielsweise haben, dass doch sehr viele sich irgendwie im Ausland recht gut bewegen. Insofern könnte man da schon optimistisch sein, dass es hier eine Veränderung gibt. Andererseits sieht man gerade bei Generationen, also wir, da, genau, haben wir gerade einen Artikel dazu geschrieben, sieht man eigentlich, dass die Generationen sich dahingehend nicht so verändern, sondern dass es eher so eine generelle Verschiebung gibt in Richtung latent pro-europäischer. Also dass Generationen vielleicht nicht so die große Rolle spielen. Es wurde ja gerade jetzt auch in der Wahl, in der Europawahl in Deutschland, war groß in den Medien, dass hier sehr viele junge Menschen auch für die AfD gestimmt haben. Also ja eine klassisch euroskeptische Partei, die außerdem noch rechtsradikal ist. Also das stimmt jetzt nicht ganz positiv, dass sich das in die Richtung proeuropäischer verändern würde. Aber ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Arten von Menschen und die sehen wir in allen Altersgruppen. Also es gibt eben auch bei den jungen Menschen diejenigen, die Europa nicht so gut finden, genauso wie es die bei den älteren Menschen gibt.
Wir haben ganz am Anfang schon mal kurz, oder du hast ganz am Anfang schon mal kurz angesprochen, welche Themen jetzt in diesem etwas anders zusammengesetzten EU-Parlament vielleicht mehr Aufmerksamkeit erhalten und welche eher weniger. Das würde ich gerne zum Abschluss nochmal beleuchten. Also wo geht's denn jetzt hin?
Also meine Annahme wäre, wir haben gerade einen Artikel, der heute oder morgen veröffentlicht werden müsste, der hat sich über einen längeren Zeitraum mit der Frage beschäftigt, wie euroskeptische Parteien die Programmatik, also die Themen tatsächlich verändern im Europäischen Parlament und vor allem auch in den Europawahlen. Wir haben uns da die Wahlprogramme angeguckt und sehen, dass, und da haben wir jetzt 2024 natürlich nicht mit drin, weil das waren noch quasi bis zu den Wahlen 2019. Und da sehen wir, dass insbesondere diese Parteien, die euroskeptischen Parteien, die sich am rechten Rand befinden, dass die durchaus dafür sorgen, dass sich auch andere Parteien mit deren Themen beschäftigen und auch sich in Richtung deren Positionen verschieben. Also beispielsweise immigrationskritischer werden, ganz konkret, das wäre so ein Thema, was wir uns angeguckt haben. Das aber auch, und das würde ich sagen, das trifft jetzt dann zu, dass die Bekämpfung des Klimawandels, die stand jetzt in der letzten Legislaturperiode im Vordergrund. Ich würde sagen, das wird eher ein Stück weit in den Hintergrund rücken und ersetzt werden durch andere Themen, also primär wahrscheinlich die Migrationsproblematik, aber auch die Wirtschaft. Und was wir auf der anderen Seite gesehen haben, also es gibt ja nicht nur euroskeptische Parteien am rechten Rand, sondern es gibt die auch im linken Spektrum. Und die haben das Potenzial, weil die eben stärker auf wirtschaftliche Themen abzielen. Das heißt, die kritisieren verstärkt die ökonomische Logik, die auch die Europäische Union verfolgt. Und immer dann, wenn diese linken euroskeptischen Parteien stärker werden, dann werden auch diese Themen stärker berücksichtigt. Also insofern nicht nur die Zusammensetzung im Europäischen Parlament verändert sich, sondern auch die Themen werden ein Stück weit verschoben, je nachdem, welche Ausrichtung gerade stärker im Vordergrund steht. Und aktuell ist es auf jeden Fall rechts. Also die euroskeptischen Parteien am rechten Rand sind diejenigen, die wahrscheinlich die Themen Verschiebung am stärksten vorantreiben werden.
Und kannst du sagen, was jetzt abseits dieser ja eher so als Abwehrkämpfe funktionierenden Diskurse vielleicht noch an neuen Impulsen dazukommt? Also wird es Themen geben, die sich jetzt andeuten?
Ich glaube, dass es gar nicht nur so Abwehrkämpfe sind, sondern es ist einfach, also klar, aus der Perspektive derjenigen, die das befürworten würden, also die sagen würden, wir müssen den Klimawandel jetzt wirklich mit allen Maßnahmen bekämpfen, ist es dann irgendwie ein Abwehrkampf von rechts. Aber andererseits, es ist ja quasi eine politische Sichtweise, also eine ideologische Sichtweise, diese Themen quasi in eine andere Richtung zu treiben. Also ich Aber ich glaube schon, dass das so die Kernthemen sein werden, die stärker im Vordergrund stehen und wo sich wirklich was verändert, während die Themen, die ja ohnehin nicht so in der öffentlichen Aufmerksamkeit sind, die sind nicht so politisiert und da würde ich auch sagen, wird sich nicht so viel verändern.
In dem Digitalisierungsbereich erwartest du da noch Diskussionen? Da gab es ja immerhin so ein paar Versuche, sich mit größeren Wirtschaftseinflüssen anzulegen. Dann auch wieder nicht.
Ja, ich glaube, das ist nicht so ideologisiert, dieses Thema. Also es ist nicht so, da ist die Spaltung nicht so groß. Die Spaltung quasi in der Gesellschaft und dann auch in der Parteipolitik liegt stärker auf diesen Themen, während Digitalisierung ist eher so ein Thema. Das ist sehr, sehr komplex. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einfach in die Richtung weitergeht, die man jetzt vorhatte, aber dass es da jetzt keine dramatischen Verschiebungen geben wird, weil eigentlich die Herausfordererparteien da jetzt auch keine ganz andere Position dazu haben.
Okay. Und für dich persönlich zum Schluss noch vielleicht, wo liegen da jetzt die wissenschaftlichen Fragen, die dich oder deinen ganzen Arbeitsbereich hier in der Politikwissenschaft demnächst beschäftigen werden?
Also neben dieser Frage, ob nationale Nebenwahlen, die ja eigentlich gar nicht so spannend ist und die wir jetzt auch nicht verfolgen werden, weil wir, glaube ich, einfach davon ausgehen können, es sind nationale Nebenwahlen, würde mich am meisten interessieren und das werden wir auch zeitnah angehen wollen, wenn wir die entsprechenden Daten zur Verfügung haben, wie sich quasi doch diese Konsolidierung euroskeptischer und extremer Parteien sich auf die Demokratie als solche auswirkt. Also jetzt mal unabhängig davon, wie das thematisch aussieht, sondern ob das einen wirklich negativen Effekt auf die Demokratie hat, was man ja immer annehmen würde, dass gerade diese extrem rechten Parteien, die rechtsradikalen Parteien ja irgendwie demokratiefeindlich sind und damit auch die Demokratie sehr stark bedrohen können oder ob quasi das Aufkommen und die Konsolidierung dieser extremen Parteien möglicherweise dazu beiträgt, dass sich mehr Menschen auch dafür interessieren und sich verstärkt auch generell in die Politik mit einbringen wollen, weil sie eben merken, da passiert was. Also ob das Ganze quasi eher so einen mobilisierenden, politisierenden Effekt hat und die Leute zurück in die Politik bringt oder ob es eher diesen dämpfenden Effekt hat und das wäre tatsächlich dann demokratiegefährdend. Also ich glaube, das ist so die wichtigste Frage, mit der wir uns eigentlich beschäftigen müssen als PolitikwissenschaftlerInnen, weil wir natürlich schon immer den Blick auf die Demokratie als Ganzes auch richten wollen.
Sehr schön. Dann sage ich für heute danke und hoffe, dass wir genau diese Frage dann in der Folge nochmal diskutieren können.
Ja, vielen Dank.